It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Die Spiele des ungeschlagen erfolgreichsten Medienfranchises aller Zeiten wurden inspiriert von einer sehr kleinen Sache, nämlich von Käfern. Irgendwann in den 70er Jahren streunte ein kleiner Junge durch die Wälder seiner Heimatstadt, träumte davon, Entomologe zu werden und sammelte Käfer, um sie als Haustiere zu halten und in den in Japan äußerst beliebten Käferkämpfen gegen andere Käfer antreten zu lassen. Etwa 20 Jahre später entwickelte dieser Junge mit Pokémon das erfolgreichste Medienfranchise der Welt und die Einflüsse und die Faszination um Käferverhalten kann man darin bis heute erkennen. Eigentlich ziemlich verrückt also, dass nicht viel mehr Spiele Inspiration in den faszinierenden Mechaniken der Natur suchen. Denn wer schon mal eine Naturdoku gesehen hat, der weiß, was für absurde, automatisierte Prozesse, Kämpfe und Dramen sich jeden Tag außerhalb unserer Sichtweite in Pflastersteinrillen und unter Blätterhaufen abspielen. Zum Glück gibt es ein neues und auch ein kommendes Spiel, das sich mal wieder genau das zunutze macht. Und wer wäre dafür ein treffenderer Gast als ein studierter Biologe, der so ganz nebenbei auch noch absoluter Strategiespielexperte ist? Also ihr wisst schon, so die Sorte, die mehr über Paradox-Spiele wissen als jedes Wiki. Und noch eine weitere Sache, die nichts hiermit zu tun hat, aber trotzdem schön zu erwähnen ist, er hat normalerweise eine beeindruckende Sammlung an thematisch passenden Hüten für jede Gelegenheit. Ihr kennt ihn vielleicht als Strategiestreamer oder auch als Gastautoren bei GameStar, wann immer es um Bretter wie Victoria 3 geht. Herzlich willkommen, Merp.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Schön, schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich total. Ja, du hast recht. Also im Grunde hast du schon mal ein bisschen was von weggenommen. Es gibt viel zu wenig Spiele, die sich an der Natur noch mehr orientieren, obwohl eigentlich alle Strategie wirklich aus der Natur letzten Endes raus entstanden ist. Zum Beispiel Ameisen, Bienen und so weiter und so fort. Und ich spiele gerade eben Empires of the Undergrowth. Das ist das, was du wahrscheinlich gerade eben angesprochen hattest. Und was später im Jahr noch, glaube ich, kommen wird, das ist Empire of the Ants, heißt es, glaube ich. Richtig. Was de facto ein Remake sein wird. Na, es gab ja schon mal im Jahr 2000 so ein Spiel. Ich habe jetzt, nachdem Empire of the Undergrowth ja eine Zeit lang jetzt hier im Early Access gewesen ist, und ich habe es auch schon am Anfang des Early Access ein bisschen gespielt, mich gewundert irgendwann mal, warum gibt's eigentlich so wenig Spiele, die sich wirklich nah an diesem Kernthema Natur, Strategie mit Natur überhaupt befassen? Hast du da eine Antwort drauf? Ich spiele mal den Ball direkt zu dir zurück.
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich habe auch drüber nachgedacht und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, dass das Setting gar nicht so leicht zu verkaufen ist. Also wenn man wirklich sagt, wir haben hier ein Setting, was sich mit Insekten beschäftigt, mal ganz davon abgesehen, dass viele Leute in unserer westlichen Kultur Angst vor Insekten haben. Ich zähle mich selbst nicht dazu, außer vor Raupen. Raupen sind mein absoluter Albtraum. Alles andere finde ich awesome. Und ich glaube, dass man das gar nicht so leicht verkaufen kann, weil wir haben auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, was halt immer sehr beliebt ist und populär ist und was irgendwie so als Qualität wahrgenommen wird, sind oft düstere Settings. Also Sachen mit Gefahr und düsterer Fantasy und Blut und Gewalt und Tod. Und da denkt man, ui, ist das schön düster, das steht für Qualität. Und wenn dann so ein Spiel kommt und sagt, ey, wir interessieren uns für Natur und wir sind ein Strategiespiel, das sich einfach mal mit Natur beschäftigt und im Falle von Empires of the Undergrowth ist es ja, glaube ich, sogar mit ziemlich viel Humor, das kannst du gleich noch erzählen. Das ist nicht so leicht zu verkaufen, glaube ich, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich eines der Hauptprobleme. Ich glaube aber auch, dass es an weiteren Faktoren wahrscheinlich liegt. Denn ich habe mir da mal angeguckt, was es für andere Spiele in der Natursparte, sage ich jetzt mal, gegeben hat. Und ich gehe jetzt auch mal ein bisschen über das Strategiegenre hinaus und habe dann zum Beispiel auch natürlich solche Spiele wie Spore entdeckt oder sowas in der Art und Weise. Wobei ich dann immer wieder auch festgestellt habe, dass aus meiner Sicht, und jetzt kommt natürlich wieder der Elfenbeinturm-Biologe da raus, sich,
man kennt es.
Ja, sich letzten Endes immer wieder dann gewundert hat über diese Spiele, dass die halt vieles interessant am Anfang richtig machen, aber dann im Detail falsch. Und ich kann nur vermuten, aber für mich ist es dann zum Beispiel so, wenn dann halt die Fachleute, die sich dann in dem Moment für dieses Spiel interessieren, den Daumen nicht heben, sondern eher so sagen, dann sagen wahrscheinlich auch die Laien eher, ja, dann kann es ja nichts sein. Und ich habe eher das Gefühl halt einfach, dass im Detail dann viele Spielmechaniken nicht richtig genug umgesetzt sind. Ich meine, dass sowas funktionieren kann, hat ja zum Beispiel auch Plug Inc. Evolved bewiesen, der Seuchensimulator.
Ach Gott, ja.
Der war, glaube ich, auch relativ beliebt damals und hat auch, glaube ich, bis heute noch eine relativ große Fangruppe. Aber im Detail macht er halt auch vieles nicht richtig. Und ich denke, wenn halt Entwickler anfangen würden, sich schon bei der beim Konzept des Spieles sich mit Fachleuten auseinanderzusetzen und sich beraten zu lassen und dann die Spielmechaniken so zu gestalten, wie die Fachleute es empfehlen, ich glaube, dann könnte was ziemlich Cooles dabei rauskommen. Und Empire of the Underground ist da schon sehr nahe dran, wie ich finde. Also für ein Indie-Spiel auf jeden Fall. Also da geht natürlich sicherlich noch mehr, aber sie sind überraschend nahe dran. Und es macht großen Spaß, das zu spielen.
Das ist super spannend, wie du das beschreibst. Und dass du da tatsächlich sagst, sie machen ziemlich viel richtig. Und ich habe sie mir ja auch mal angeschaut, die Entwickler, und habe gesehen, die haben tatsächlich eine ziemliche Faszination für dieses Thema generell. Das wirst du ja auch mitbekommen haben. Das Studio, was jetzt dahinter steckt, nennt sich Slug Disco, was schon mal ein fantastisch treffender Name ist. Und wenn man sich mal ihr Portfolio anschaut, dann haben die bisher vor allem Spiele gepublished. Und das waren alles Spiele mit so Naturbezug. Zum Beispiel Beetle Uprising, was halt wirklich so ein Käferkampf, fast schon Pokémon-Taktikspiel ist. Dann haben sie eins, das heißt Ecosystem, das ist so auch so eine Genetik-Simulation. Und dann kommt noch eins raus jetzt, das heißt Adapt. Und das ist quasi auch, weil du es erwähnt hast, so ein Spore-Nachfolger, so ein bisschen, wie es ausschaut. Also die sind ähnlich begeistert für dieses Thema wie du. Und jetzt kommst du und erklärst, was sie richtig machen oder wie es überhaupt erstmal funktioniert. Und was du als Biologe sagst, das ist super treffend.
Ja, also zunächst einmal finde ich es schon mal ziemlich gut, dass sie halt letzten Endes, sage ich jetzt mal, die ganzen Fakten versuchen auf den Tisch zu bringen. Sie versuchen es also, die unterschiedlichen Eigenschaften der Insekten oder in dem Fall der Ameisen darzustellen, aber nicht nur der Insekten, sondern halt auch die Rolle, die die auch die anderen Insekten und auch Spinnen und auch Echsen und Amphibien und dergleichen im Spiel in Kontext mit den Ameisen zu bringen in einem kleinen, abgeschlossenen Szenario. Ich denke, es wäre wahrscheinlich auch möglich, es größer darzustellen. Aber dabei geht es ja um die Frage, wer ist Jäger, wer ist Gejagter, wie interagieren diese Lebewesen untereinander, miteinander und was ist sozusagen ihr Hauptaugenmerk und wie kann ich als Spieler damit interagieren? Das Hauptproblem bei solchen Spielen ist ja meistens, dass wenn du dem Spieler zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten gibst, dann ist er wahrscheinlich relativ schnell gelangweilt und sagt, oh, das macht mir keinen Spaß. Wenn du ihm allerdings dann wiederum zu viel Entscheidungsmöglichkeiten gibst, dann entfernst du dich wieder zu sehr von dem, was der Ursprung zum Beispiel der Ameise ausmacht und unterstellst dir quasi eine gewisse Intelligenz, die sie in echt nicht haben kann. Und das ist der Teil, der aus meiner Sicht sehr, sehr richtig gemacht wird. Ich habe eine große Menge an Einflussmöglichkeiten, aber dieser Einfluss ist nicht zu groß. Ich kann also quasi jetzt nicht beliebig innerhalb des einzelnen Szenarios entscheiden, was kann meine Ameise sich entwickeln. Ich kann halt sagen, ja, ich baue jetzt hier meinen Bau aus und da gehe ich dann auf Nahrungssuche. Und so ähnlich machen das letzten Endes natürlich die Ameisen in der echten Natur auch. Die orientieren sich dann natürlich an entsprechenden Faktoren, Duftstoffen, an entsprechenden natürlichen Grenzen, Felsen und so weiter und so fort, woran sie sich halt ranarbeiten können. Und in dem Spiel ist das auch relativ gut durch diese, sage ich jetzt mal, Einengung auf der einen Seite dargestellt, auf der anderen Seite aber auch durch eine überraschend große Freiheit, die ich als Spieler haben kann, indem ich sage, ja, theoretisch kann ich jetzt überall einzelne kleine Kammern bauen, ich muss es aber nicht. Ich kann auch einfach hergehen und das alles quasi unterirdisch freilegen und dann sagen, ja, das ist jetzt letzten Endes einfach ein riesiger Raum und ich setze die lustigen Hexfelder, aus denen dann meine Ameisen herausspawnen, wie ich will. Mhm. Das ist letzten Endes eine der Sachen. Das andere ist, dass ich diesen permanenten Überlebenskampf letzten Endes habe. Also ich struggle damit, meine Nahrung heranzubringen. Es ist nicht zu leicht, es ist schwer, aber es ist nicht zu schwer. Und die Lernkurve ist da, aber sie ist nicht zu steil. Also ich habe durchaus das Gefühl, dass es weitgehend fair ist. Und selbst wenn ich mal wieder neu anfangen muss, was jetzt nicht oft vorgekommen ist, dann ist es nicht frustrierend für mich gewesen, sondern ich habe dann normalerweise gelernt, aha, ich sollte vielleicht aufhören, zum Beispiel direkt dahin zu gehen, um diese Spinne zum Beispiel zu vermeiden. Mhm. Und das ist aufgrund dieser gesamten Szenariosituation, die sie da geschaffen haben, aus meiner Sicht schon mal ein schlauer Ansatz gewesen. Das nächste ist, dass sie es dann aber auch geschafft haben, dieses eigentlich eher trockene Thema, was ja wahrscheinlich nicht so viele interessiert, mit diesem geilen Humor zu verpacken, der am Anfang noch gar nicht so richtig zur Geltung kommt. Also wenn man diese Storyline spielt, muss man dazu sagen, wir starten ja quasi in einem Labor. Und da habe ich mich zum Beispiel sofort abgeholt gefühlt, so als, obwohl ich selber nichts mit Tieren in meinem Studium dazu zu tun gehabt habe. Aber in dem Moment habe ich gewusst, okay, hier geht's wohl um ein Labor. Und Wissenschaftler machen irgendwelche Experimente mit diesen Ameisen. Und es wird auch relativ schnell klar, diese Ameise, diese Jean-Stealer-Ameise, die existiert ja in echt gar nicht. Das ist also eine rein fiktive Ameise, die aber, und das ist das Nächste, mich auch gleich wieder abgeholt hat, wahrscheinlich inspiriert ist von Warhammer 40.000, den Jean-Stealer-Tyranniden.
Also, und das ist ja auch noch so ein Herzensthema von dir. Es ist wie für dich geschaffen, das Spiel.
Ganz genau, ganz genau. Und da habe ich dann schon gesehen, okay, das könnte interessant werden. Und mit der Zeit kristallisiert sich ja auch so ein bisschen raus, dass das kein wirklich hundertprozentig ernstzunehmendes Labor ist. Im Grunde ist das ja mit den Jeans-Dealern schon so ein Augenzwinkern letzten Endes gewesen. Und es wird mit der Zeit eine immer lustigere und gerade so bescheuert lustige Geschichte. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, wo man nicht weiß, ob man sich die Haare raufen oder am Boden liegen und lachen soll. Und das ist eine ganz, ganz tolle Kombination, was die Entwickler in diesem Zusammenhang gemacht haben. Und das Ganze trotzdem dann noch als Doku zu verkaufen, weil wenn du dieses Spiel spielst, hast du immer das Gefühl, als ob du so eine BBC-Doku schaust und dann der Dokumentarfilmsprecher halt auf die Sachen, die im Spiel passieren, entsprechend vorbereitete Kommentare hat, wie zum Beispiel "The ants must fight". Also dann weißt du sofort, okay, ich werde angegriffen. Ne? Also das ist so wie früher bei Age of Empires, dann die Glocke, nur du hörst dann halt quasi diesen Dokumentarfilmsprecher und der sagte das halt, oder the colony is starving. Dann weißt du, dass du nicht genügend Nahrungsmittel hast. Mhm. Und das saugt mich so ein bisschen rein, als ob ich das Gefühl hätte, einerseits ich würde die ganze Zeit so eine Doku spielen. Und andererseits habe ich dann wiederum diesen Auflockerungseffekt, wenn diese Wissenschaftler auftreten, so dass ich dann wieder lachen kann und mich frage, oh Gott, wo geht das bloß hin?
Es ist voll cool, wie du das beschreibst, weil ich bin wirklich genauso jemand, ich schaue gern Naturdokus und wenn ich Naturdokus schaue, bin ich so jemand, der richtig krass mitfiebert mit dieser Naturdoku. Ich bin jemand, ich drehe durch, wenn sie dann irgendwie so eine Szene zeigen wie, keine Ahnung, diese Blattlaus hier kämpft gerade um ihr Leben, weil sie wird möglicherweise gleich gefressen und da gibt's dramatische Musik und dramatische Narration und ich sitze vorm Fernseher und denke mir, mein Gott, lauf, Blattlaus, lauf! Und jetzt könnte ich mitspielen und selber sagen, lauf, Blattlaus. Das ist ja fantastisch.
Ja, und der böse Marienkäfer, ne?
Ja.
Kaum einer weiß, dass der Marienkäfer ein böser Predator ist.
Ja, habe ich immer so gesehen.
Ganz genau.
Ich finde das, also ich habe es ja selber tatsächlich noch gar nicht gespielt. Ich habe aber gesehen, dass viele Leute sehr begeistert davon sind. Es kommt auf Steam sehr gut an. Wir haben es bei Gamestar auch getestet. Es hat eine sehr gute Wertung bekommen. Und so wie du es beschreibst, ist es ja gar nicht mal nur RTS-Echtzeitstrategie, sondern auch so Simulationen fast schon, ne? Dass man auch ein bisschen einfach experimentiert, guckt, wo gehe ich hin, was mache ich so, was passiert, wenn ich das ausprobiere, oder?
Ganz genau, ja, also das Coole ist halt einfach, am Anfang, also ich bin blind in jedes Szenario reingegangen und hab natürlich dann, also mich nicht gespoilert, ich wollte selber herauskriegen, also was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Szenarien, was ist der Unterschied jetzt letzten Endes in der spielerischen Umsetzung zwischen einer normalen Waldameise und einer Blattschneiderameise zum Beispiel. Und das ist halt einfach im Gameplay halt ein gewaltiger Unterschied, also bei den meisten Ameisen gehst du halt einfach her und ja, jagst halt andere Insekten, andere Tiere und organisierst dir halt dann ihr Fleisch, um dann wiederum deine eigene Brut zu nähren, um dann neue Ameisen auszubilden. Und bei den Blattschneiderameisen, dann gehst du halt einfach von Pflanze zu Pflanze und erntest die ab, wie es halt auch die Blattschneiderameisen gemacht haben. Und dann wandelst du das halt letztendlich um in eine Pilzkultur und dann fressen die Ameisen diesen Pilz. Und das alleine ist schon mal eine extrem geile Umsetzung dessen, was in der Natur auch vorkommt und zeigt mir halt auch, dass sowas durchaus möglich ist. Und das Ganze wird ja sogar noch extremer, weil später dürfen wir sogar Termiten spielen. Dann kommt noch mal eine noch mehr verkomplizierende Ebene mit hinzu, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen will. Mhm. Aber letzten Endes spielt sich dadurch jede dieser Ameisen oder diese Ameisenartigen, ich nehme jetzt mal die Termiten mit da mit rein, ein bisschen anders. Also du hast dadurch allein ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und hast dann aber dann auch noch in diesen Zwischenszenarien mit den Wissenschaftlern dann den Moment, wo du die dann alle sogar miteinander kombinieren kannst und dir dann so diesen Was-wäre-wenn-Gedanken, den wir ja bei Spielen auch bei History Games immer lieben, die Frage zu stellen, was wäre, wenn es möglich wäre, das miteinander zu kombinieren? Was ist, wenn ich die Fähigkeiten von Blattschneiderameisen mit Termiten, mit Waldameisen, mit Feuerameisen kombiniere? Und genau das ist ja das Hauptthema letzten Endes von diesem Spiel. Das stellt sich ja letzten Endes der Wissenschaftler. Ich löse nur nicht auf, wie es ausgeht, weil die Leute sonst gerne selber spielen. Aber das ist unglaublich faszinierend und ein super geiler Ansatz, wie ich persönlich finde, wie man ein solches Spiel schmackhaft machen kann. Mhm. Und ich persönlich wünsche mir ehrlich gesagt noch mehr. Also ich frage mich jetzt echt, wo ist eigentlich jetzt hier der Bienenstock-Simulator? Also es gibt zwar einen Bienensimulator,
ja.
Aber ich persönlich bin der Meinung, also eine einzelne Biene spielen fängt ja das Thema nicht ein, sondern es wäre in diesem Fall ja umso faszinierender, dann quasi einen ganzen Bienenstock spielen zu können und dann auch mit den Gefahren konfrontiert zu sein, die ein ganzes Bienenvolk letzten Endes über sich ergehen lassen muss. Vielleicht ist das der Door-Opener, dieses Spiel. Ich würde es cool finden.
Ja, du hast ja auch schon angedeutet, dass du noch Ideen hast für Spiele mit Naturmechaniken, die du dir wünschen würdest als Biologe und Biologiefan. Und ich komme gleich dazu, weil vorher können wir ja noch mal über ein Spiel sprechen, das du schon angedeutet hast, das tatsächlich bald kommt, nämlich Empire of the Ants, das irgendwie quasi Remake von einem alten Spiel, jetzt mega schick in Unreal Engine 5 und so weiter. Stand jetzt kommt das im November. Und das habe ich mir natürlich richtig aufgeschrieben und du hast mich nicht gerade korrigiert und wir haben gecuttet. Es kommt im November. Und jetzt sage ich als Laie natürlich, wirkt ja wie das gleiche Spiel. Was soll man da noch groß anderes rausholen? Und jetzt sagst du als Experte, so ein Quatsch, da gibt's ja bestimmt noch 1000 andere Dinge, die man bei so einem Insektenstrategiespiel machen kann, oder?
Genau, also erstmal die Grafik, ne? Also man muss dazu sagen, Empire of the Underground ist ein Indie-Spiel, das hat ein relativ kleines Budget, ein relativ kleines Entwicklerteam, was es angeht. Dafür sieht es wirklich gut aus. Aber wenn wir uns jetzt mal den Trailer angucken von Empire of the Ants, was jetzt dieses Jahr kommen soll, da hat man ja wirklich das Gefühl, man ist der Naturfilmer, der in gewisser Weise diese Ameisen begleitet und das dann gleichzeitig auch in einem Spiel selber spielt. Da kommt aus meiner Sicht Hollywood-Dokumentation mit AAA-Gefühl von Computerspiel zusammen. Natürlich müssen auch die Spielmechaniken am Ende passen. Das wissen wir ja bis heute noch nicht. Aber da kann man theoretisch so viel mehr machen, wenn es zum Beispiel darum geht, wie verhalten sich eigentlich Wanderameisen. Ich meine, Wanderameisen werden zum Beispiel auch in Empire of the Undergrowth thematisiert, aber nicht, dass du sie selber spielen kannst, weil das wäre, glaube ich, für dieses Spiel von dem her, was sie machen konnten, zu kompliziert gewesen. Du hättest ein riesiges Areal erschaffen müssen, bei dem du von also kilometerweit, dutzende kilometerweit durch die Gegend ziehst mit hunderten, wenn nicht sogar tausenden von Ameisen, die du irgendwie displayen müsstest. Und das geht natürlich in diesem Spiel nicht. Ich persönlich hoffe, dass Empire of the Ants das in diesem Fall noch deutlich mehr hervorhebt, also die Skalierung größer macht, nicht nur die Anzahl der Ameisen, sondern auch die realistischeren Spielmechaniken, dass du also ja deutlich mehr Ameisen haben kannst, dass du diese Ameisen dann auch letzten Endes ja in andere Gebiete vielleicht führen kannst, dass du mit Situationen konfrontiert wirst, die es zwar auch schon zum Beispiel in Empire of the Undergrowth gegeben hat, dass es zum Beispiel zu Überschwemmungsereignissen kommt oder zu einer Situation, dass Nahrungsmittel dir ausgehen. Und das sind so diese Momente, wo in Empire of the Undergrowth das Spiel immer endet. Aber ich würde mir wünschen, dass es bei Empire of the Ants oder bei einem Spiel, das diese Natur wirklich einfängt, solche Mechaniken mit drin sind und jetzt zieht mein Ameisenbau um. Wie zum Beispiel auch eine wie ein Bienenstock, der schwärmt und woanders dann hinzieht. Das machen Ameisen ja letzten Endes auch. Dass man also das Ganze noch viel größer denkt und dadurch quasi ein richtiges Epos als Naturdoku-Computerspiel erleben kann, bei dem dann auch der Laie sagt, der jetzt vielleicht bei Empire of the Undergrowth sagt, ja, ist nett, aber nicht so ganz meins. Ja, das hier ist dann doch was, was mich echt interessiert, weil das Spiel hat krasse Tiefe. Also so etwas würde ich mir persönlich wünschen, wo dann immer mehr Leute sagen, wow, da kann ich mich richtig drin verlieren.
Ja.
Und es nicht nur so szenarienmäßig abgesteckt ist. Aber ich verstehe natürlich, warum sie das gemacht haben, weil man muss natürlich erstmal rauskriegen, funktioniert das? Kommt das überhaupt gut an? Ich meine, das war ja für die schon ein gewisser Schuss ins Blaue, ob das klappt. Und ich glaube, es kann klappen.
Das stimmt. Ich meine, du hast völlig recht, dass mit Sachen wie Spore und ja auch dem Original von Empire of the Ants, was ja, glaube ich, auf einem Roman basiert, wenn mich nicht alles täuscht, und dass es da schon Spiele gab in der Vergangenheit, die mit diesen Sachen experimentiert haben, aber es ist einfach kein wirklich populäres Thema in den letzten Jahren gewesen. Und Undergrowth wäre jetzt so ein bisschen wahrscheinlich das Spiel, was ein Überraschungserfolg eigentlich war in der Community, was wirklich auch sich echt nicht schlecht verkauft hat, wenn man sich mal allein so die Anzahl der Bewertungen auf Steam anguckt und die Spielerzahlen. Es kommt sehr gut an, es wird sehr gut bewertet und ist jetzt so ein bisschen vielleicht nochmal der Türöffner, dass das nochmal ein größeres Thema wird. Empire of the Ants wiederum, wie du schon sagst, sieht allein durch die Grafik so ansprechend aus, dass viele Leute, die mit dem Thema eigentlich gar nichts anfangen können, aus reiner Neugier einfach mal reinschauen werden. Und dann, wer weiß, vielleicht sind das die neuen Wikinger. Vielleicht ist das nach der Skyrim-Wikinger-Welle, sind Ameisen, 2025 ist jetzt unsere Prognose, wird das neue große Ding im Videospielbereich.
Ich stelle mir gerade eben die Frage, wie dann Ameisen Auswirkungen auf unsere Popkultur haben. Wie werden unsere Frisuren aussehen?
Oh, interessant. Mhm, ja, möglicherweise.
Das sind aber alles philosophische Fragen, die wir nicht erörtern müssen. Nee, aber Gott auf deine Frage nicht. Von vorhin nochmal zurückzukommen, also was für Spiele könnte ich mir als Biologe in solchem Zusammenhang vorstellen? Da gibt's wirklich eine ganze Menge. Es gibt ja weitere Spiele, die das Ganze schon mal im Grunde versucht haben. Ich weiß gerade eben nicht mehr hundertprozentig, wie es heißt. Ich habe jetzt immer auch Shelter, genau. Shelter zum Beispiel, Shelter 1 und 2 ist ja zum Beispiel so ein Spiel, bei dem man entweder eine Dachs- oder eine Luchsmutter spielt und dann versucht, seine Jungen durch die Jugend und den Winter und so weiter und so fort zu bringen. Das ist aber in meinen Augen auch so ein ähnlicher Ansatz wie Empire of the Undergrowth, nur halt eher so im reinen Survival-Segment, der aus meiner Sicht noch viel größer gedacht werden könnte. Das nächste ist als weiteres Beispiel, das gab's auch schon, ist in meinen Augen zu Recht kritisiert worden, Ancestors, The Humankind Odyssey.
Ja.
Warum nicht Evolution wieder zum Thema machen, aber dieses Mal richtig? Der Fehler, den Ancestors gemacht hat, war, dass die Evolution leider nicht richtig umgesetzt worden ist. Also inhaltlich leider falsch. Und man hat sich in meinen Augen zu sehr an den branchenüblichen Spielmechaniken aufgehangen. Wenn man aus meiner Sicht zum Beispiel Ancestors, ein Spiel, bei dem wir auch unsere Vorfahren spielen und versuchen, die Evolution sporartig zu erfahren, anders gemacht hätte, zum Beispiel wie ein Strategiespiel, bei dem wir nicht einen einzelnen Proto-Menschen oder Affenmenschen verkörpern, sondern wir steuern die Gruppe. Also wir könnten zum Beispiel wie so eine Art Colony-Sim daraus machen, bei der wir dann bestimmte Aufgaben haben, die erfüllt werden müssen. Ein paar müssen aufpassen, dass keine Räuber kommen. Ein paar müssen auf Nahrungssuche gehen. Wiederum andere kümmern sich um die Aufzucht der Jungen. Und je nachdem, wie viele Kolonieinsassen verliere, desto mehr engt sich dann halt mein genetisches Potenzial ein und ich verliere Fähigkeiten. Mhm. Also dass nur dann Fähigkeiten nicht durch meine Entscheidungen letzten Endes direkt weiter existieren, sondern dadurch, dass die sich in der nächsten Generation, das kann ja unterschiedliche Spielmechaniken sein, am Ende des Levels oder nach einer bestimmten Zeit, wenn sie sich reproduzieren, auf die nächste Generation übergehen und dann vielleicht die Fähigkeit kommt, ja, ich habe jetzt welche, die können noch besser gucken, noch besser hören, die sind schneller im Klettern, schneller im Laufen. Oder aber ich habe halt welche verloren, weil ich gesagt habe, ach, aufpassen auf irgendwelche Prädatoren, das brauche ich nicht. Ich setz lieber voll und ganz auf Nahrungssuche. Ja, dann hast du halt am Ende eine Goblin-Spezies, die halt wahnsinnig viel Nahrung hatte, dadurch vielleicht wahnsinnig viele Nachkommen produziert hat, aber halt auch wahnsinnig viele verloren hat und dadurch keine eindeutige Spezialisierung entwickelt hat und du dann letzten Endes vielleicht auch damit ganz, ganz durchkommst. Als ob du dann den anderen Ansatz gewählt hättest, ich schaue lieber auf Qualität, ich versuche sie lieber clever miteinander zu kreuzen und dann sehr, sehr gute, aufmerksame, aufrechtgehende Jäger, die schon sehr, sehr früh ein großes Gehirn entwickeln und Werkzeuge bauen können, zu erschaffen, von denen es dann aber auch nur sehr, sehr wenige gibt, weil du halt letzten Endes vielleicht nicht so viele dann in den Aufzug der Jungen letzten Endes investiert hast. Also ich kann mir da wahnsinnig viele Spielmechaniken vorstellen, die, wenn man sie abwandelt, wie man sie heutzutage kennt, dass das zu einem interessanten Konzept werden würde, aber in dem Fall halt für ein Strategiespiel. Mhm. Also weniger für ein reines, direktes Survival-Spiel, bei dem man das Gefühl hat, dass es eher ein Walking Simulator ist, obwohl es natürlich auch Leute gibt, die das cool finden, keine Frage. Aber bei denen du halt einfach durch deine strategischen Entscheidungen, was mache ich mit meinen Individuen und wie wirkt sich das dann später aus, was du vielleicht gar nicht wissen kannst, weil es vielleicht zu Events kommt, dann letzten Endes damit leben musst und dann sie immer weiterentwickelst und dann am Ende darüber überrascht wirst, was habe ich eigentlich am Ende für eine Spezies erschaffen? Komme ich raus bei einem Menschen, wie wir das sind? Oder erschaffe ich etwas, was vielleicht ganz anders ist, was vielleicht eher ein Neandertaler ist oder was vielleicht ein intelligenter Orang-Utan ist, der plötzlich ein Fleischfresser ist. Da gibt's allerhand Möglichkeiten. Und so etwas gibt's in meinen Augen bis heute nur bedingt.
Ja.
Und schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass es halt natürlicherweise korrekt ist. Also bei Spore ist es ja zum Beispiel so, dass du zu viele direkte Entscheidungen triffst. Du hast ja am Anfang die Situation, dass du als Einzeller und als, glaube ich, kleiner Mehrzeller zunächst einmal, die Wahl ist, fresse ich jetzt Pflanzen oder fresse ich Tiere? Aber das wirkt sich zwar später im Spiel aus, aber es wirkt sich deine Entscheidung nicht wirklich aus, ob du zum Beispiel ein Fleischfressergebiss nimmst oder ein Pflanzenfressergebiss. Das ist letzten Endes dann irgendwann mal einfach statisch fest, statt dass man die Spielmechanik so gestalten würde, okay, du bekommst das Gebiss nach einer gewissen Zeit, je nachdem, was du gegessen hast. Fresse ich nur Pflanzen, dann bekommst du eher ein Pflanzenfressergebiss. Fresse ich nur Fleisch, bekomme ich ein Fleischfressergebiss. Und bin ich irgendwo dazwischen, bin ich ein Allesfresser. Und solche Dinge würde ich dann gar nicht so sehr von der spielerischen direkten Entscheidung abhängig machen, sondern wie der Spieler halt das Spiel spielt.
Ja.
Und daraus das Spiel dann seine Schlüsse ziehen lassen und den Spieler dann quasi die Evolution erleben lassen. Aber das ist nur mein Ansatzpunkt an der Stelle. Und wenn du konkrete Beispiele haben willst, ich könnte mir zum Beispiel durchaus vorstellen, und jetzt kommt was ganz Verrücktes, dass du sogar ein Strategiespiel als Pflanze spielen kannst. Denn Pflanzen führen Krieg, und zwar permanent. Sie führen Krieg gegen Insekten, gegen Säugetiere, gegen alles, was sie im Grunde fressen will. Sie führen aber auch Krieg gegeneinander, und zwar einen chemischen Krieg. Hast du gewusst, dass, also andersrum gefragt, magst du Jasminduft?
Ich habe das Gefühl, das ist eine Fangfrage an dieser Stelle, aber ich sage mal ja.
Gut, dann sage ich dir mal, Jasminduft ist der panische Todesschrei der Pflanze.
Oh mein Gott.
Ja, das, also da geht die Romantik ganz schnell flöten, wenn du weißt, dass das ist, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, ich werde gefressen.
Oh wow.
Dieser Hilfeschrei warnt einerseits die anderen Pflanzen derselben Art und die bereiten sich dann auf die Verteidigung vor und gleichzeitig lockt es dann aber auch wiederum den Feind des Fressfeindes an, damit der den frisst oder absticht.
Hm.
Und das sind so Spielmechaniken, die man theoretisch auch in solchen Spielen in meinen Augen entwickeln könnte, sodass du als Spieler am Anfang eine kleine, einfache Protopflanze bist und dann dich zum Beispiel entscheidest, ja, wohin wachsen meine Wurzeln? Da hinten, im Grunde machen wir das ja auch schon bei anderen Spielen dieser Art. Also wo grabe ich mich hin? Wo finde ich in Minecraft die Diamanten? Das machen wir ja auch so schon. Und genauso könnte man das auch mit einer Pflanze darstellen. Ich sehe meine Pflanze und die gräbt sich in die Erde rein. Ich weiß nicht, was in dieser Erde ist. Und suche Mineralien zum Beispiel. Versuche, zu festes Gestein zu vermeiden, mit dem ich nichts anfange. Suche gute Wasserquellen. Und da, wenn ich dann so eine solche Mine gefunden habe, da breitet sich dann quasi meine Wurzel richtig schön aus. Und dann nutze ich die Nährstoffe, um dann XP zu generieren. Und diese XP setze ich dann als Entscheidung um, ja, welches dieses Mutationsereignisses möchte ich denn gerne jetzt hier benutzen? Also ich bin mutiert und nehme jetzt hier zum Beispiel, ich entwickle Stacheln oder ich entwickle ein Gift, werde zum Beispiel zu einer Brennnessel oder ich entwickle diese Vox, diese Volatile Organic Compounds wie Jasmin oder Jasmon und kann einen Alarm aussenden, der dann wiederum das Überleben meiner gesamten Spezies vergrößert und dann vielleicht ein anderes Lebewesen anlockt, das dann wiederum meinen Feind bekämpft.
Hm.
Und das nur so als potenzielle Ideen, wie man ein solches Spiel auch als Pflanze machen könnte. Denn ich sehe so viele Parallelen in Spielen, die ich dann sagen würde, das gibt's so ähnlich in der Natur bei Tieren und bei Pflanzen und auch bei Bakterien. Aber es hat noch nie einer versucht, das direkt so zu zeigen und dann auch noch gleichzeitig so eine Art Edutainment-Spiel zu erschaffen, bei dem du Spaß hast und gleichzeitig noch was lernst. Weil das ist im Grunde genau das, was bei Empire of the Underground teilweise stattfindet. Wenn du aufmerksam bist und das kann auch passiv passieren. Du musst ja nicht das Fragezeichen klicken und dann versuchen, die ganzen Tooltips zu lesen. Kann man machen. Da lernst du wahnsinnig viel über die ganzen verschiedenen Tiere, die da drin sind. Aber auch der Sprecher informiert dich ja am laufenden Band darüber, ja, warum ist jetzt die Libelle gefährlich oder was ist das Problem mit dem Frosch? Und genau so etwas könnte dann halt auch wiederum das Interesse von Spielern wecken, wenn sie mit einem solchen Spiel Spaß haben für dieses Thema und eine gewisse Affinität für die Natur herstellen und vielleicht sogar eine Ausbildung oder sogar ein Studium in diese Richtung eröffnen.
Hm. Ich weiß komplett, was du meinst tatsächlich, weil das, was du zum Beispiel jetzt als Pflanzenstrategiespiel mal gezeichnet hast, ist halt im Grunde genau das, wo wir schon so oft im Podcast mit anderen Leuten auch drüber gesprochen haben, warum Burgenaufbauspiele so geil sind. Weil sie so ein eigenes kleines Ökosystem sind und so ein kleines eigenes System, was irgendwie vielleicht abhängig ein bisschen von äußeren Faktoren ist, aber auch sich so selbst erhält. Und ja, im Grunde ist es Stronghold, was du beschreibst.
Genau, es ist so ähnlich wie Stronghold, nur mit anderen Mechaniken.
Hm.
Du hast doch sicherlich schon häufiger große Bäume gesehen. Also große Bäume und
ja.
Unter denen ist häufig gar kein Bewuchs. Kein Gras, kein Moos, nichts. Du glaubst wahrscheinlich, das liegt am Schatten, oder?
Ich meine, ich komme aus der Großstadt. Ich glaube, es liegt an allem Möglichen. Aber ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Es liegt nicht am Schatten. Mhm. Es liegt daran, dass diese Pflanzen ganz oft ein Prinzip anwenden, das nennt sich Allelopathie. Sie vergiften aktiv den Boden um sich herum, damit nichts anderes wächst, damit all das Zeug meins ist da unten. Also sie versuchen zu verhindern, dass Artgenossen und auch fremde Arten es schaffen, sich dort unten einzunisten und ihnen die Mineralstoffe und das Wasser wegnehmen oder sich vielleicht die Schlingpflanzen an ihnen emporwachsen, um dann über sie hinauszuwachsen, um ihnen das Sonnenlicht wegzunehmen. Das sind alles Strategien, die Natur entwickelt hat, um diesen ewigen Kampf, der da permanent stattfindet, also ein brutaler biochemischer Kampf, um darin irgendwie überleben und bestehen zu können. Und all diese Spielmechaniken erleben wir de facto in gewisser Weise nur in anders, auch in bereits bestehenden Computerspielen, nur in Szenarien, die so oft benutzt werden, dass ich das Gefühl habe, dass manche Spieler sich alleine wegen der Überbenutzung manchmal abwenden. Mhm. Und man vielleicht einfach mal so diesen Vorstoß wagen sollte, ey, lass mal was Neues machen. Und dadurch entstehen ja überhaupt neue Trends. Also ich meine, wodurch entstehen Trends? Durch das Auslutschen, alter Trends, bis es irgendwann keinen mehr interessiert. Und dann kommt irgendeine neue Idee, wo alle sagen, boah, das kannte ich jetzt aber auch noch nicht. Ich schaue mir jetzt das mal an. Und dann machen das immer mehr Leute. Und vielleicht sollte die Computerspielindustrie da halt auch mal ein bisschen mutiger sein, in diese Sparte vorzustoßen. Und Empire of the Undergrounds hat in meinen Augen gezeigt, das ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Und ich meine, schauen wir in die Vergangenheit. Spore war super erfolgreich. Ja. Jetzt schlage ich einfach mal vor, macht ein noch korrekteres, moderneres Spore. Macht ein Plague Inc. Evolved in noch korrekter und optisch noch ansprechender. Wenn Empire of the Ants gut gemacht ist, und wir werden es dieses Jahr sehen, und bei den Leuten gut ankommt, dann haben wir doch die Antwort. Mhm. Würde ich sagen, da ist sie doch schon da. Dann wollen die Leute so etwas.
Ihr habt es hier zuerst gehört, ne? Wir sagen es, ist das neue Skyrim. Es ist das neue Wikinger-Setting. Wir haben es prognostiziert jetzt schon. Ich finde es so schön, dass du so viel Begeisterung dafür hast. Genau dafür ist dieses Was spielst du so Format, weil normalerweise, also so viel Begeisterung kenne ich sonst nur von mir, wenn ich über Gabriel Knight 2 rede. Das ist wirklich was Besonderes.
Ich bin halt ein naturwissenschaftlicher Nerd. Ich kann mir nicht helfen.
Ich werde auf jeden Fall, wir setzen uns auf jeden Fall nochmal zusammen, spätestens wenn Empire of the Arms rausgekommen ist und werden sagen, ob unsere Prognosen, dass das einschlagen kann, korrekt waren. Und dann natürlich nochmal 2025, wenn jedes Spiel ein Natur-/Insekten-Setting haben wird.
Genau, dann laufen alle rum und sind Blattläuse oder, keine Ahnung, Gepardenmütter oder du sagst quasi, ich bin ab heute ein Kreuzblütler. Und habe meinen Feind mit einer Senfbombe getötet.
Ach, wie schön. Ja, doch, klar. Das sind doch einfach Schlussworte. Das kann man nicht schöner. Das kann ich jetzt nur schlechter machen. Es kann ab jetzt nur bergab gehen. Nee, geht's noch nicht. Ich kann nämlich noch sagen, wenn die Leute noch mehr von dir sehen oder hören wollen, dann können sie das auf YouTube und das können sie auf Twitch. Da findet man dich als Mr. Merp. Ich darf dich Merp nennen, weil wir Freunde sind.
Ja, aber Mann. Du darfst mich auch Moop nennen.
Das hat eine Hintergrundgeschichte. Ich darf dich auch Moop nennen tatsächlich. Sonst darf das keiner. Das sage ich jetzt hier schon mal.
Das ist richtig, ja.
Genau, aber man findet dich als Mr. Merp auf YouTube, auf Twitch. Schaut da super gerne mal vorbei. Dankeschön, dass du heute hier warst.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Und dankeschön, dass ihr da draußen zugehört oder zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder einen ganz käferreichen Waldspaziergang. Wir hören uns hier ganz bald wieder. Und bis dahin, macht's gut.
Ciao.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.